Ich hoffe, ihr habt vor dem Essen gebetet, weil ich weiß weder, ob es euch schmeckt, noch ob es euch bekommen wird. Vielleicht sagst du, vielleicht geht mir das doch auf den Magen, was du da heute sagen wirst. Am Ende dieser Allianz-Gebetswoche miteinander Hoffnung leben, möchte ich einen Blick auf einen Bibeltext werfen, in dem es um Kraft und Kraftlosigkeit, um Zeitlichkeit und Ewigkeit geht und auch um die Herrlichkeit Gottes. Aber ich möchte die Predigt erstmal mit einer Frage beginnen. Kennst du deine Frustrationsgrenze? Wir wissen, was Frust ist, so da, wo ich eigentlich aufgeben würde, wo ich hinschmeißen möchte, wo ich resigniere, alle Brocken wegwerfe, einer Sache den Rücken kehre oder das Handtuch werfe. Wisst ihr, woher der Begriff Handtuch werfen kommt? Aus dem Boxsport. Genau, wenn einer merkt, der hält nicht mehr lange durch, dann schmeißt er das Handtuch in den Ring und dann weiß der Ringrichter, ich mache an dieser Stelle Schluss, bevor hier noch Schlimmeres passiert. Frust stellt sich meistens dann ein, wenn Erwartungen nicht eintreten oder sich Wünsche auch nicht erfüllen. Wir sind frustriert, wenn etwas anders läuft, als wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Oder wenn Erfolgserlebnisse ausbleiben. Oder sie sich nicht sofort einstellen, dann kommt Frust auf. Oder da sind auch andauernde Meldungen. Und wenn ich meiner Meinung nach nicht wahrgenommen werde, wenn ich nicht ernst genommen werde, oder wenn ständig negative Erlebnisse auf mich einprasseln, dann zehrt das an meiner Belastungsfähigkeit und Frust stellt sich ein. Wir Menschen haben unterschiedliche Frustrationsgrenzen. Die einen geben eher schnell auf, lassen sich schneller hängen, andere sind enorm zäh, halten durch, halten sehr viel aus. Ein passionierter Bergwanderer sagte, mein stärkster Muskel, der sitzt hier oben. Wenn der nicht mitspielt, dann brauche ich jetzt gar nicht anfangen, hochzugehen. Vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht hast du deine Belastungsgrenze noch lange nicht erreicht. Vielleicht lebst du aber auch oder hast das Gefühl, ständig am Limit zu leben. Immer so dicht an der Grenze oder schon knapp darüber. Du hast deine Frustrationsgrenze vielleicht schon überschritten und innerlich oder vielleicht sogar äußerlich schon gekündigt. Hab eigentlich keinen Bock mehr drauf. Ich möchte heute mit euch auf einen Mann sehen, der ständig am Limit lebte und trotzdem nicht unterzukriegen war. Er war ein älterer, auch kranker Mann. Im Gesicht und am ganzen Körper war er gezeichnet von harten Strapazen seines Berufes. Er war Missionar, doch das Wort Vorruhestand war ihm fremd, in der damaligen Zeit sowieso. Wir kennen ihn als den Apostel Paulus. Sein Missionsgebiet waren die Türkei und Griechenland. Die Gemeinden besuchte er dort zu Fuß und mit dem Schiff. Oft war er im Gefängnis, ist häufig ausgepeitscht worden. Unzählige Male hat er den Tod vor Augen, schreibt er. Er wurde einmal gesteinigt. Sie meinten, er wäre tot und schleiften ihn vor die Stadt. Er kam aber wieder zu sich und machte weiter und ging in die nächste Stadt. Auf seinen Schiffsreisen erlitt er dreimal Schiffbruch. Einmal trieb er eine ganze Nacht auf See, beziehungsweise auf dem Mittelmeer. Er war auf seinen Reisen extremer Hitze, Kälte ausgesetzt, Straßenräuber wollten ihn ans Leben und sogar mit wilden Tieren musste er sich auf seinen Reisen herumschlagen. Mein Leben bestand aus Mühe und Plage, schreibt er im 2. Korintherbrief, Kapitel 11. Und dort in den 20er Versen kann man das alles nachlesen. Und dazu kam dann noch ein körperliches Leiden, das ihn stark einschränkte. Dieser sogenannte Stachel im Fleisch. Ich weiß nicht, ob ich unter diesen Bedingungen noch weitergearbeitet hätte. Aber Paulus schreibt dazu, und das ist der Text, den wir uns heute vornehmen wollen, den wir betrachten möchten. Er steht in 2. Korinther 4, die Verse 16 bis 18. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth in seinem zweiten Brief, oder eigentlich ist es sein dritter, aber der eine ist verloren gegangen, in seinem zweiten Brief: Darum werden wir nicht müde, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns über alle Maßen ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit, uns, die wir nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare blicken. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Was steckt dahinter, dass dieser Mann so eine hohe Frustrationsgrenze hatte? Ja, selber der Tod kann ihn nicht frustrieren oder resignieren lassen. Im Gegenteil, er sagt sogar: Sterben ist für mich mein Gewinn oder ein Gewinn. In Philipper 1, Vers 21 sagt er das. Warum kann er das schreiben? Weil Christus mein Leben ist. Sterben ist für mich ein Gewinn, weil Christus mein Leben ist. Und diese Erfahrung von Paulus, die er hier niederschreibt, ist kein himmlischer Extrabonus für extrem strapazierfähige Missionare, Pastoren oder Märtyrer. Nein, es ist eine Wirklichkeit, die jeder erleben kann, der Christus in sein Leben aufgenommen hat. In dem gleichen Brief schreibt er Kapitel 5, Vers 17, und das steht im engen Zusammenhang mit diesen Sätzen. Da sagt er: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. In Christus, das meint mit Christus eng verbunden, mit Christus verwachsen. So schreibt er das auch in Römer 6. Unsere Hinwendung zu Jesus, die wir mit der Taufe besiegeln, verwachsen wir mit Christus. Wir sind mit Jesus verwachsen. Johannes schreibt davon, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen können. Und auch Paulus kennt das, wenn er sagt: Christus lebt in mir, in Galater 2, Vers 20. Wer so also mit Jesus verwachsen ist und Jesus in sich trägt, der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Die Spötter haben wahrscheinlich bei Paulus viel gelästert. Na, Paulus, dafür siehst du aber schon ganz schön alt aus, von wegen Neues ist geworden. Du siehst ja nicht mal rund erneuert aus. Wo ist denn dieses neue Leben, von dem du da so schwärmst? Wir sehen davon gar nichts. Und Paulus hätte erwidert aus 2. Korinther 4, Vers 7: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das heißt, da ist ein Schatz in einem zerbrechlichen Gefäß, den Schatz, den sieht man nicht von außen. Und Paulus verglich also sein Leben mit einem schäbigen Tonkrug voller Sprünge, voller Schrammen, Ecken sind schon abgebrochen und lange würde er diese Torturen wohl auch nicht mehr mitmachen. Aber in diesem Krug ist ein kostbarer Schatz. Das neue Leben mit Christus, das ewige Leben. Es war schon so ähnlich, wie er das beschreibt, wie bei der Schöpfung. Gott sprach und es wurde, schreibt er in Kapitel 4, Vers 6. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, dieses neue Leben kommt nicht aus uns. Dieses neue Leben kommt aus Gott. Und Jesus sagt dazu: Wiedergeboren durch Wasser und Geist. Also diese persönliche Hinwendung zu Jesus und durch den Geist Gottes, der dann in mein Leben kommt. Und dieses neue Leben, diese neue Schöpfung, die ist wie ein Schatz unsichtbar in unserem zerbrechlichen Leben Und dies bezeichnet Paulus als den inneren Menschen. Und Paulus greift da jetzt mit den Worten ein typisch griechisches Verständnis der Menschen auf. Aber Paulus definiert es völlig neu. Nach dem griechisch-platonischen Denken, das übrigens auch uns hier sehr geläufig ist, besteht der Mensch aus Körper und Geist. Der Körper ist eher das Minderwertige, sagte man. Hochwertig oder sogar ewig ist der Geist. Der innere Mensch ist der Geist. Das ist platonisch, aber nicht biblisch. Platonisch, aber nicht biblisch. Paulus definiert den inneren Menschen neu. Denn wenn er sagt, der äußere Mensch wird aufgerieben, dann kann sich das nicht nur auf unseren Körper beziehen. Weil wir sagen ja zum Beispiel auch, boah, das war echt nervenaufreibend. Also kann auch unser Geist und unsere Seele aufgerieben werden. Übrigens ist in unserem Land der Krankenstand in 2024 leicht angestiegen. Kann natürlich mit der telefonischen Krankschreibung zu tun haben. Aber auffallend ist, dass bei den Krankmeldungen der Anteil der seelischen Erkrankungen in den letzten Jahren stark ansteigt. Gerade in unserer Zeit erleben wir, wie auch der innere Mensch nach platonischem Denken aufgerieben wird. Und auch Paulus fühlte sich nicht nur körperlich aufgerieben. Paulus hatte Feinde bei den Juden. Sein Leben war ständig bedroht. Aber sogar in den Gemeinden, besonders in Korinth, hatte er scharfe Gegner. Er wurde gedemütigt, er wurde angegriffen, es hagelte Vorwürfe, Unterstellungen. Und dazu kam die Sorge um seine Gemeinden, die er gegründet hatte, die zunehmend der Verfolgung ausgesetzt waren. Und er hatte auch seine persönlichen Sorgenkinder. Wenn er also schreibt, der äußere Mensch wurde aufgerieben, dann bezieht sich Paulus damit auf Körper und Seele. Beides wird aufgerieben, wird verschlissen. Der äußere Mensch ist damit unsere ganz normale menschliche Existenz. Wir werden mit der Zeit äußerlich und innerlich verschlissen, aufgerieben. Die körperlichen, geistigen Kräfte lassen nach. Es ist der normale menschliche Verschleiß, der in unsere Vergänglichkeit gelegt ist, der mit dem Tod seinen unaufhaltsamen Abschluss findet. Der innere Mensch ist für Paulus nicht die unsterbliche Seele. Der innere Mensch ist das Neue, das von Gott von außen in unser Leben hineinkommt. Der innere Mensch ist nicht angeboren. Er muss in uns hineingeboren werden. Wiedergeburt nennt Jesus das. Eine neue Schöpfung, sagt Paulus dazu. Der innere Mensch ist etwas aus Gottes ewiger Welt, das uns unauflösbar mit ihm verbindet. Er ist mit uns verwachsen. Man kann das nicht sehen und auch nicht irgendwie lokalisieren. Er ist verborgen. Es ist verborgen mit Christus, schreibt Paulus im Kolosserbrief im 3. Kapitel. Aber es wird einmal sichtbar werden, wenn Jesus wiederkommt. Der innere Mensch ist sozusagen unsere neue christliche oder besser Christus gewirkte Existenz, die schon zu Gottes ewiger Welt gehört. Aber solange wir noch in diesem Leben sind, haben wir noch den alten Menschen. Und der alte Mensch verschleißt und stirbt langsam auf Raten. Aber der neue Mensch, sagt Paulus, wird täglich erneuert. Er bekommt sozusagen himmlische Lebenskraft reingepumpt, intravenös. Und diese tägliche Erneuerung kann aber nicht verhindern, dass der äußere Mensch nach und nach verschleißt. Die innere Erneuerung kann den äußerlichen Verschleiß nicht aufhalten. Aber diese Erneuerung bewirkt, dass Paulus nicht resigniert. Wir werden nicht müde, sagt er. Das ist das Geheimnis für die Ausdauer bei Paulus. Er sieht ganz deutlich vor Augen, wie sein Körper, seine Seele enormem Verschleiß ausgesetzt sind und der körperliche Verfall wird deutlich sichtbar. Aber das macht Paulus nicht müde und nicht frustriert, weil der innere Mensch täglich erneuert wird. Wenn er bei Paulus täglich erneuert wird, der den Geist Gottes bekommen hat, bedeutet das doch, dass er auch täglich benutzt wird. Es ist wie ein Akku. Jeden Tag wird er neu aufgeladen. Wir kennen das von unserem Handy. Wir legen das abends irgendwo drauf oder stecken das irgendwo rein und am nächsten Tag ist es wieder da. Wir können es wieder den ganzen Tag gebrauchen. Paulus steht die volle Ladung zur Verfügung. Ein Christ hat also neben seiner normalen Lebensbatterie noch einen aufladbaren Akku in sich hineinbekommen. Jeder Mensch hat sozusagen eine Batterie in sich, das ist die Lebensbatterie, nicht wieder aufladbar. Irgendwann ist sie verbraucht, bei dem einen früher, bei dem anderen später. Erinnert ihr euch noch an diese Werbung mit diesen Häschen, die so, ja, genau diese Bewegung? Ein bekannter Batteriehersteller hat diese Werbung gemacht und natürlich die, die diese Batterie in sich hatte, die hat am längsten getrommelt oder diese Becken zusammengeschlagen. Genau. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, erhalten wir nicht diese Batterie, die hat jeder von uns, sondern diesen himmlischen Akku. Und dieser Akku wird täglich an die himmlische Steckdose angeschlossen und wieder aufgeladen. Jetzt stellt sich für mich nur die Frage, warum bin ich dann doch immer wieder müde und verbraucht und gereizt? Warum gibt es dann Zeiten, wo ich alles hinschmeißen möchte? Warum habe ich, obwohl ich Christ bin, nicht diese Belastbarkeit und die Gelassenheit, die ich eigentlich haben müsste oder sollte? Ich glaube, das liegt daran, aus welcher Batterie ich meine Lebenskraft ziehe. Ziehe ich sie aus der nicht wieder auflebbaren Batterie, muss ich zwangsläufig mit ansehen, wie die Ladung immer mehr nachlässt. Schalte ich aber auf Akkubetrieb, fließen auf einmal neue Kräfte in mich hinein. Wie geht das? Ich mache die Erfahrung, dass das über das Gebet geht. Und ich denke, viele von euch können das bestätigen. Gerade die Krisenzeiten und die besonderen Belastungen treiben ins Gebet. Dann ziehen wir aus dem Akku und wir spüren, wie die Zeit mit Gott erfrischt. Oft schalten wir dann wieder um, wenn es uns einigermaßen gut geht, und ziehen aus der normalen Batterie. Ich stelle mir vor, wie Paulus gebetet hat. Er deutet das indirekt in Vers 17 und 18 an. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns über alle Maßen ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare blicken, denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Ich denke, im Gebet bewertet Paulus seine Situation. Er betrachtet die Dinge nicht nur für sich, sondern mit Gott. Und beim Beten hat er eine Waage vor Augen. Und in dieser Waage hat er erst einmal alles hineingeworfen, was ihn belastet. Die Schmerzen, die nicht mehr weggehen, die Sorgen um die Gemeinden, um einzelne Menschen, die nervigen Korinther mit ihren Streitigkeiten, die Demütigungen und Vorwürfe, die Angriffe, die Verletzungen. Wenn Paulus so gebetet hat, dann könnte er so einiges in diese eine Waagschale werfen bis zum Anschlag. Und jetzt sagt Paulus, wenn ich das mache, dann bewirkt das etwas. Dieser enorme Druck auf diese eine Waagschale löst nämlich Hoffnung aus. Und ab Vers 3 in Römer 5, Vers 3 bis 5 heißt es, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wer keine Hoffnung hat, den erdrücken die Lasten des Lebens irgendwann oder er fängt an, irgendwelche Drogen zu nehmen. Anders ist das Leben nicht auszuhalten. So kennen wir das. Der Druck löst bei Paulus Hoffnung aus. Er denkt an die göttliche Realität in sich und so wird diese ewige Herrlichkeit in die andere Waagschale geworfen. Und die Waage kippt. Und plötzlich ist das Schwere oben. Was zieht uns runter? Sehen wir nur die Belastungen und die Nöte? Dann zieht uns das enorm nach unten. Reden wir aber mit Gott darüber? Richtet sich unser Blick auf die andere Wirklichkeit? Dann zieht uns das nach oben. Damit ist die Not nicht leichter. Paulus macht da keine Abstriche. Er sagt nicht, ach, alles halb so schlimm, man muss sich halt nur so ein bisschen zusammenreißen, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Nein, die Nöte haben ihr Gewicht. Und bei Paulus war das auch ganz ordentlich. Und bei vielen unter uns ist das auch nicht wenig. Die Not wird nicht klein geredet. Und wir sollten uns hüten, die Nöte anderer Leute zu verharmlosen. Das sind Lasten, die sie zu tragen haben. Wichtig ist, mit wem oder was wir die Belastung in Verbindung bringen. Paulus brachte sie mit Gottes Wirklichkeit in Verbindung und er stellt seine Nöte in eine andere Realität. Es hilft also nichts, wenn ich meine Sorgen mit denen anderer vergleiche, der weniger Sorgen hat oder dem, der mehr Probleme hat. Belastungen müssen mit Gottes Wirklichkeit in Verbindung kommen. Meine Belastungen sind zeitlich begrenzt. Sie werden ein Ende haben. Gottes Herrlichkeit ist ewig. Ich habe jetzt schon etwas davon in mir, also einen Vorschuss sozusagen. Meine Belastungen sind klein im Vergleich mit dem, was mich in Gottes Welt erwartet. Das, was ich hier alles wahrnehme, ist vergänglich. Was ich nicht mit meinen menschlichen Organen erfassen kann, ist ewig. Es kommt darauf an, wie ich die Dinge bewerte und wie ich sie sehe. Paulus richtete seinen Blick auf das Unsichtbare, auf die göttliche Wirklichkeit. Die Frage ist, was habe ich in meinem Fokus, was hast du in deinem Fokus? Habe ich nur dieses Leben in meinem Fokus? Muss ich mit 64 allmählich nervös werden? Wenn ich nur dieses Leben im Blick habe, ist jede Falte, jede Verschleißerscheinung, jedes Zipperlein, jedes graue Haar ein Hinweis auf meine Vergänglichkeit, auf mein äußeres Ende. Sehe ich aber mein Leben im Horizont der Ewigkeit, werde ich gelassen. Und das ist keine billige Vertröstung. Im Gegenteil, Paulus bekam daher die Energie für seinen Auftrag in diesem Leben. Und er zog sich eben nicht in den wohlverdienten Ruhestand zurück, um die verbrauchten Glieder und die aufgeriebenen Nerven zu schonen. Natürlich dürfen ältere Geschwister etwas langsamer machen. Aber sie dürfen sich auch nicht aus überall und aus allem zurück und rausziehen und nur noch alles den anderen überlassen, das Denken und das Machen. Wer seine Kraft aus dem göttlichen Akku in sich zieht, wird motiviert für das Leben hier. Er wird die Dinge des Lebens anders bewerten. Er muss nicht gierig nach allem greifen, was sich bietet. Und er muss nicht panisch werden, wenn die richtigen Verschleißerscheinungen auftreten. Er wird nicht mutlos, trotz schwieriger Lebenslagen. Und er merkt, das Leben ist auch lebenswert, wenn nicht alles mehr gelingt. Es ist auch dann noch lebenswert, wenn sich Not und Leid einstellen. Denn wir haben zwei Energiespender in uns. Zwei. Wenn die alte Batterie zu Ende geht, wird ganz auf den himmlischen Akku umgeschaltet. Aber wir leben jetzt schon von diesem himmlischen Akku. Warum? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So beten wir es immer wieder im Vaterunser und geben unser Amen dazu. Wir wollen gleich ein Lied miteinander singen. Und in diesem Lied geht es darum, um die Frage, wer formte Raum und Zeit? Wer schuf das Sternenzelt? Wer? Ein Gott, der wahre Liebe ist. Und am Ende dieses Liedes heißt es, wenn ich einmal gehe, wenn die Batterie verbraucht ist und wenn ich dann angekommen bin, wenn ich ganz umgeschaltet habe auf nur noch himmlischen Akku, wenn deine Liebe mich empfängt, dann erst wird ich verstehen, wie endlos du mich liebst. Und wir können schon so Geschmacksproben davon immer wieder bekommen und wir merken das, wenn sich der Himmel auftut und wir einen Blick werfen dürfen in die Welt, die da ist, die um uns herum ist. Der Himmel ist genauso da oder die Himmel sogar. Es ist immer in Mehrzahl die Rede von dem Himmel. Es sind immer die Himmel. Sie sind um uns herum und wir dürfen manchmal so einen Spalt auftun und hineinblicken und das merken wir in unserem Herzen. Da sind wir ganz empfänglich für. Und ich freue mich, dass wir dieses Lied, die Schöpfung singt, gemeinsam miteinander singen dürfen.